ARD. SWR 2 Forum.
Und da geht es heute um die Frage, ist das Latein am Ende, über die Zukunft einer vergangenen Sprache, mit Norbert Lang am Mikrofon. Sie fördert das logische Denken und hilft beim Sprachenlernen, vermittelt kulturelles Erbe und erweitert den Wortschatz. Argumente wie diese haben viele Lateinschüler ihr Leben lang begleitet. Doch in den letzten Jahren scheinen sie immer weniger zu überzeugen. Etwa 6% der Schülerinnen und Schüler entscheiden sich aktuell noch für die antike Sprache. Das ist mehr als in vielen anderen Ländern. Doch das Interesse an Latein sinkt. Warum ist das so? Hat Latein noch eine Zukunft? Wie kann die Sprache zeitgemäß gelehrt werden? Darum geht es heute in dieser SWR2-Diskussionssendung mit dem lateinischen Namen Forum. Zu Gast ist der Altphilologe und Fachdidaktiker Dr. Marcel Humar von der Humboldt-Universität und Freien Universität Berlin. Ich begrüße auch Elsbeth Stern, Psychologin und Professorin für Lehr-Lernforschung an der ETH Zürich und den Philologen und Lateinlehrer Professor Dr. Michael Lobe von der Uni Bamberg und dem Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg. Herr Lobe, Sie unterrichten an einem der letzten humanistischen Gymnasien in Bayern, wo Latein erste Pflichtsprache ist und noch länger als Englisch gelernt wird. Was haben Ihre Schülerinnen anderen voraus?
Also die Schüler lernen alle Latein als erste Fremdsprache, bekommen dann Englisch und haben dann Griechisch als Fremdsprache. Auf jeden Fall können sie genauso Englisch und Mathematik, Physik, Chemie, die Stundenpläne sind da gleich. Wir haben halt den Unterschied, dass wir Latein und Griechisch haben. Was haben Sie voraus? Sie haben ein vertieftes Sprachverständnis. Sprache steht im Mittelpunkt. Sie sprechen über philosophische Inhalte. Sie lernen den Mythos kennen. Sie lernen dauernd natürlich Geschichte kennen. Sie übersetzen. Etwas, was die modernen Fremdsprachen nicht mehr haben, wie ich mir habe auch sagen lassen von anderen Philologen. Also täglich beschäftigen wir uns mit Texten, damit wird natürlich Präzision der Sprache gefördert. Und die Schüler sind permanent im historischen Diskurs. Also es ist immer ein Denken und Abgleichen sozusagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Und finden Sie, Latein kommt an anderen Schulen zu kurz? Also brauchen wir generell mehr Latein an Schulen? Ist Ihre Schule ein Modell?
Da fragen Sie natürlich den Falschen. Ich würde immer sagen, ja.
Aber warum?
Es ist auch schön. Wie gesagt, ein paar Argumente habe ich genannt. Sie haben mit Latein, ich könnte weitere aufzählen natürlich. Sie haben mit Latein ein Orientierungswissen oder Überblickswissen, wenn Sie so wollen. Ich hatte es ja genannt, Geschichte, Mythologie, Philosophie. Die Schüler lernen Rhetorik kennen. Rhetorik in zweierlei Hinsicht übrigens. Einmal die Analyse rhetorischer Strategien. Also sie werden durch die Lektüre geschult eben, wie Propaganda aussieht. Auch das gab es in der Antike ja schon, Stichpunkt Cicero, Reden und so weiter. Oder auch Cäsar, vielleicht kommen wir nachher darauf zu sprechen noch, Manipulationstechniken. Und zum anderen aber auch bekommen sie rhetorische Fertigkeiten vermittelt. Die Sprache natürlich wird nicht gesprochen. Es gibt aber auch Kollegen, die Latine loqui pflegen, das Latein sprechen. Ich mache das nicht, aber das ist sicher eine Sache, die Spaß macht. Aber ganz kurz, Aneignung rhetorischer Fertigkeiten, also Schüler lernen beispielsweise eben, wie man eine Rede aufbaut, die Gliederung einer Rede. Das ist alte, antike Schulung, so wie auch heute noch Reden und Aufsätze aufgebaut würden. Also man hätte zuerst die Stofffindung, Inventio, hätte die Dispositio, die Gliederung, die Strukturierung eines Vortrags, die Elocutio, also die Ausformulierung, das Auswendiglernen, Memoria und Pronuntiatio, das ordentliche Vortragen einer Rede. Also das sind so basale Fähigkeiten, die man den Schülern auch mit vermitteln würde.
Also es sind ja schon eine ganze Menge an Argumenten für Latein, Frau Stern. In Deutschland ist das Fach aber also aktuell zwar noch auf Platz 3 der Fremdsprachen, also eben nach Englisch und Französisch, aber es wird ziemlich sicher bald von Spanisch überholt. Latein gerät also in Deutschland ins Hintertreffen. Was würden Sie sagen, ist das eine gute Entwicklung?
Ja. Ja, eindeutig. Alles, was eben genannt wurde, Rhetorik, wie man einen Text aufbaut, wie man eine Rede aufbaut, das sind natürlich wichtige Fertigkeiten, aber die kann man doch auch im Deutschunterricht vermitteln. Da wüsste ich jetzt nicht, was da spezifisch Latein ist. Und Geschichte gibt es natürlich auch als Fach. Von daher würde ich denken, ja, diese Argumente überzeugen mich noch nicht. Und was mich auch nicht überzeugt ist, und da habe ich ja empirisch auch zu gearbeitet, dass man tatsächlich besser logisch denken lernt, besser strukturieren lernt, wenn man Latein gehabt hat. Da konnten mein Kollege Ludwig Hage und ich zeigen, da gibt es keinen Vorteil. Auch die Vorbereitung auf Sprachen. Wir konnten in einer Studie zeigen, wo wir Französischschüler und Lateinschüler verglichen haben, die an der Universität Spanisch gelernt haben, ob wer einen Vorteil hatte. Und das war in diesem Fall ganz klar die Französischschüler. Dafür gibt es natürlich auch gute Gründe. Wenn wir Hebräisch und Latein verglichen hätten, dann wäre wahrscheinlich Latein besser gewesen, weil es natürlich dann doch mehr Überlappung gibt. Ich sehe deshalb keinen kognitiven Vorteil dafür, dass man Latein lernt, weil ich denke, alle diese Dinge kann man auch in anderen Fächern lernen. Ich unterscheide gern, wenn es um die Rechtfertigung von Schulfächern geht, zwischen normativen Gründen und individuell lernbezogenen Gründen. Normative Gründe kann man nicht wissenschaftlich untersuchen, sondern eine Gesellschaft muss entscheiden, was einem wichtig ist. Und ich denke natürlich, dass Latein ja in unserer Kultur eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wir wissen, wenn bestimmte Inhalte nicht mehr in der Schule gelehrt werden oder an der Universität, dann verschwinden sie. Vor diesem Hintergrund bin ich überhaupt nicht für die völlige Abschaffung des Faches Latein, weil ich denke, dann verschwindet es einfach als Kompetenz, als historische Wurzel. Aber man sollte das Fach nicht mit angeblichen, indirekt geförderten Kompetenzen überlasten, die auch genauso gut und vielleicht sogar besser auf andere Weise gefördert werden können. Mein Vorschlag wäre immer, dass man Latein weiter behält, aber als ein freiwilliges Wahlfach für besonders Sprachinteressierte behält. Ich würde denken, dass also nur Englisch als Fremdsprache wäre ich auch dagegen, weil Englisch doch sehr viel an Idioms hängt und man muss einfach ja wissen, wie man was sagt. Es hat ja eine relativ sparsame Grammatik und ich glaube schon, dass man durch Fremdsprachenlernen überhaupt erst einen Zugang zur Grammatik bekommt. Deshalb wäre ich sehr dafür, dass man entweder Russisch, ist im Moment vielleicht nicht gerade aktuell, aber ansonsten ja auch Französisch beibehält, das ja sehr viel mehr oder eine sehr viel differenziertere Grammatik hat. Und dieses Wissen halte ich schon für wichtig. Aber man sollte, wie gesagt, nicht immer denken, dass man nur mit Latein ganz bestimmte Kompetenzen fördern kann. Das bleibt mir einfach wichtig.
Marcel Homer, ich hole Sie mal in die Diskussion. Latein als Wahlfach, sehen Sie das auch so für die Zukunft dieses Fachs?
Da fragen Sie genau den Falschen, wie Herrn Lobe vorher auch.
Oder den Richtigen.
Ich sehe das nicht so. Ich würde auch gerne an zwei Beiträgen mal versuchen, einen Anschluss zu finden. Und zwar der letzte ist von Frau Stern mit Bezug auf das logische Denken. Jetzt hat das erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung. Und zwar muss man sich erstmal fragen, wie ist logisches Denken eigentlich gemeint? Was heißt das eigentlich? Wie ist das definiert? Wenn man zum Beispiel, ich mache das jetzt bewusst ein bisschen provokativ, wenn man jetzt sagt, logisches Denken ist das syllogistische Schließen, dann kann ich das mit Latein durchaus lernen, indem ich Cicero die Inventionen lese und sage, so sieht ein syllogistischer Schluss aus. Das kann ich dann durchaus lernen. Wenn das natürlich umfassende kognitive Fähigkeiten in der Logik meint, dann stimme ich da Frau Stern zu. Da stimme aber ich nicht nur alleine zu, denn auch die klassische Philologie und auch die Lateindidaktik hat eigentlich schon längst klargestellt, dass Latein nicht das logische Denken fördert, beziehungsweise dass die empirischen Studien das nicht nahelegen. Also dieses Werbeetikett, Latein fördert das logische Denken, das wird von den Lateindidaktikern gar nicht mehr vertreten. Schon, es gibt eine Arbeit von den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, da wurde das schon untersucht von jemandem, der Thorndike heißt. Und auch moderne Arbeiten legen das nahe. Ich glaube, dass dieses Etikett einfach von vereinzelten Lateinlehrkräften ins Spiel gebracht wird, die das vielleicht auch durch ihr subjektives Empfinden so mal erfahren haben und das dann diffundiert in diese Gesamtsicht auf den Lateinunterricht und von vielen Schülergenerationen vielleicht selber dann kolportiert wird und so sich irgendwie verfestigt hat. Aber wir selber vertreten das gar nicht. Okay. Und Herr Lobe hatte ein paar Leistungen des Faches Latein aufgezählt und Frau Stern hatte dann auch zu Recht, das Argument muss man immer sehen, gesagt, ja, welche Kompetenzen kann man denn da nicht spezifisch im Deutschunterricht abholen, sondern wirklich, welche sind genuin im Lateinunterricht verortet? Und ich will nur auf einen Punkt eingehen, das ist die Übersetzung. Übersetzen ist eine Kulturtechnik. Das muss man wirklich können. Das ist ein unglaublich komplexer Prozess. Die modernen Fremdsprachen sind Konversationssprachen. Da geht es um Kommunikationsfähigkeit, da geht es um Diskussion, da geht es um Grammatik und Wortschatz. Und einen lateinischen Text nuanciert mit Begriff auf Semantik, ganz pointiert mit Blick auf die Situation, die da im Text entworfen wird, zu übersetzen, ist eine unglaublich anspruchsvolle Leistung, die gleich mehrere Dimensionen aktiviert. Und zwar die Sprachdimension, also man muss sich genau überlegen, wie setze ich welche Wörter ein und vor allen Dingen um in meiner L1-Sprache dann, bei uns in dem Fall Deutsch. Und aber gleichzeitig stellt es auch Fragen des Transfers. Wie würde ich das übersetzen, wenn ich den Text in unsere Zeit irgendwie transportieren will? Also ich kann ja zum Beispiel zielsprachenorientiert übersetzen. Also ich versuche, möglichst gutes Deutsch abzubilden. Oder ich will ausgangssprachenorientiert übersetzen. Das heißt, ich will das Lateinische einfangen. Das sind durchaus Fragen, die man im Rahmen der Übersetzungstheorie auch im Unterricht behandelt. Und das ist wirklich eine Fachleistung des Lateinischen und, das möchte ich hier ergänzen, auch des Altgriechischen. Also das Altgriechische fördert das auch. Und wir erreichen dann natürlich da ein Maß an Sprachreflexion. Auch mit Bezug auf die L1 Deutsch, die wir im Deutschunterricht nicht erreichen. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
Also ich gebe Ihnen recht, dass man, wenn man das wirklich auf Expertenlevel beherrscht, dass es nochmal eine eigene Dimension gibt. Nur ich frage mich, welche Schülerinnen und Schüler kommen so weit? Das sind bestimmt einige, aber die meisten sind froh, wenn sie mal den Ablativus Absolutus vielleicht einigermaßen verstanden haben. Wenn überhaupt. Von daher sind das natürlich sehr hohe Zielsetzungen, die Sie haben. Und da frage ich mich, ob die wirklich in dem allgemeinbildenden Gymnasium für alle wirklich gelten sollen. Ich glaube wirklich, dass manche Schülerinnen und Schüler sowas gern machen und denen sollte man das auch anbieten. Aber die meisten kommen nicht so weit. Sie müssen sehr viele Stunden mit Latein verbringen. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob es sinnvolle Investition ist.
Aber kann man das nicht im Umkehrschluss?
Zumal man eben natürlich sagen muss, Latein hatte einfach eine alte Tradition, weil es früher auch nicht so viel Naturwissenschaftsdidaktik und Mathematikdidaktik gab. Es gab ja auch noch gar nicht so viele Erkenntnisse in den Naturwissenschaften. Und die Schule soll ja die Realität auch etwas vermitteln. Und es kommen einfach, weil Latein doch, wenn man es gut macht, muss man sehr viele Stunden dem Fach geben. Und da fragt man sich wirklich, ja, ist das Investment für die meisten Schüler das Richtige oder wären nicht andere Fächer besser,
ja,
für, auch als Vorbereitung für ein Universitätsstudium? Also ich stimme völlig, ich bin ja wirklich nicht dafür, dass man es abschafft, auch weil ich denke, die Schule hat auch die Aufgabe, Wissen zu erhalten. Aber ob es wirklich für alle Schülerinnen und Schüler, die das Abitur machen sollen, das Richtige ist.
Mhm. Herr Lobe.
Ja, darf ich da kurz reingrätschen? Insofern, natürlich, man lernt ja nicht nur Latein, sondern man lernt vor allem am Latein. Es gibt ja typische Vorbehalte gegen das Lateinische, also Latein als tote Sprache. In der Tat, man spricht sie nicht. Es ist keine Kommunikations, Herr Humer hat es gesagt, es ist eine Reflexionssprache, wie das Altgriechische natürlich auch, an der man eine Menge übertragbarer Dinge lernen kann. Es gibt weitere Vorurteile, wenn wir mal kurz dabei bleiben, um mal diese Sachen, die vielleicht zur Sprache kämen, vorab abzuräumen. Also es sei ein überholtes Fach, Militarismus, also etwa die Sprache des Krieges, Cäsar. Nur muss man sagen, das sind alles Dinge, die längst durch die Didaktik und durch die Unterrichtspraxis, schauen sich nur die Lehrbücher auch an, widerlegt sind. Man liest Cäsar eben nicht ideologisch, sondern ideologiekritisch. Man entlarvt ihn als Propagandisten, als Manipulator. Also man liest ihn nicht wie früher naiv, affirmativ, ja, sondern man dekonstruiert ihn gewissermaßen. Und weil Sie sagten, Frau Stern, nur die Schüler mit dem besten Sprachniveau. Nein, ich glaube, jeder Schüler profitiert, denn Lateinunterricht ist nicht nur stumpfes Sprachen auswendig lernen. Das sind ja auch so Vorurteile, die man hegen könnte. Und so schwer. Übrigens, viele Stunden haben wir gar nicht mehr. Das heißt, wir haben in Bayern beispielsweise 3 Stunden Latein von der 8. bis zur 12. Klasse. Das ist in der Woche. Das ist nicht mehr allzu viel. Aber man kann in der Zeit eine Menge leisten. Wenn ich noch ganz kurz auf weitere Vorurteile, nur um das abzuräumen, dann Latein würde veraltete Gesellschafts- oder Rollenbilder transportieren. Ja, aber genau die werden im modernen Lateinunterricht ja immer kritisch und erkenntnishellend thematisiert. Also Thema Sklavengesellschaft. Übrigens, Kritik, Sie wissen es, Frau Stern und Herr Humer natürlich auch, die gab es ja in der Antike schon, etwa Seneca, Plinius. Oder die Stellung der Frau. Ovid könnten wir da Lektüre nennen, als feiner Psychologe, der in seiner Liebeskunst beiden Geschlechtern gerecht wird, der sich in fiktiven Briefen berühmter Frauen auch in die weibliche Perspektive hineindeutet und der auch in den Metamorphosen die Opfer männlicher Gewalt darstellt. Oder man könnte sagen, es ist ein elitärer Unterricht. Das Gegenteil ist der Fall. Latein ist hochinklusiv, denn Latein kann eine Menge leisten, gerade auch für Schüler, die des Deutschen nicht mächtig sind, weil sie an der Metasprache viel lernen. Möglicherweise kann Herr Humar dazu was
sagen. Vielleicht kommen wir nachher sowieso noch auf das Thema zur Integrationsleistung von Latein und Latein als Brückensprache. Zwei kleine Anknüpfungspunkte. Zuerst noch zu Frau Stern. Ich kann Ihnen aus der eigenen Praxis sagen, dass in meinem eigenen Unterricht, dass ich das ganz oft mit Schülern und Schülerinnen praktiziert habe, sogenannte Auftragsübersetzungen anzufertigen. Also zum Beispiel kindertaugliche Übersetzungen oder besonders bildungssprachliche Übersetzungen. Und das hat deren Gefühl für Sprache und Sprachbewusstheit massiv gesteigert. Und die hatten auch noch Spaß dabei. Und das ist nicht nur was für eine Leistungsspitze. Und dieses Argument zu sagen, ja, dann muss man einfach unglaublich viel Lateinunterricht machen, um dieses Masterlevel zu erreichen. Das Gleiche könnte man auch auf Mathematik übertragen. Also wenn Sie Kurvendiskussionen schaffen wollen, über den Sinn und Zweck von Kurvendiskussionen können wir ja heute nicht reden, aber da müssen Sie auch lange Mathe machen. Und ich glaube, das ist auch nur was für wenig ausgewählt. Also das Argument können Sie auf jedes Fach übertragen, ohne da besonders im Detail auf das Fach wirklich einzugehen. Und die zweite Sache, ich finde einfach, in einer Gesellschaft, die unglaublich divers ist und auch pluralistisch angelegt ist, brauchen wir genau das, was Herr Lobe gerade beschrieben hat und was unter dem Begriff interkultureller Kompetenz läuft, dass wir anhand der lateinischen Texte lernen, uns in fremdkulturelle Schemata einzudenken, andere Welten zu reflektieren, vor der Folie unserer eigenen Gesellschaft zu durchleuchten und uns damit kritisch in Frage zu stellen. Und das kann man hervorragend an den alten lateinischen und auch griechischen Texten durchführen und damit einfach eine Form der interkulturellen Kompetenz erwerben, die wirklich nachhaltig bleibt. Und das ist schon eine Leistung.
Es gibt ja jetzt ein Argument, dem ich jetzt ganz gerne in der Runde noch ein bisschen nachgehen würde, nämlich die Frage, kommt man denn da so schnell überhaupt hin, ne, zu dem, was Sie da gerade beschreiben, dass sozusagen Latein uns eine Reflexion über die Sprache generell ermöglicht und dass wir dadurch auch interkulturell kompetenter werden und so weiter und so fort. Die Frage, die davor steht, wäre ja, wie schnell komme ich an diesen Punkt? Wie leicht lerne ich Latein? Ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Schulzeit Französisch gewählt. Also ich kann eigentlich gar nicht mitreden hier in dieser Runde. Und deswegen wäre ich eigentlich vor allem auch mal interessiert zu erfahren, was hätte mich denn eigentlich erwartet in so einem Lateinunterricht? Also was macht die Sprache schwer? Woran scheitern viele Schüler, Schülerinnen? Wie würden Sie das beschreiben? Herr Lobe, Herr Humar, Sie können da gerne mal loslegen. Was sagen Sie?
Also Herr Lobe hatte das auch schon angesprochen, was Sie vom ersten Moment eigentlich lernen, vorausgesetzt, dass Sie hervorragend ausgebildete Lehrkraft haben, ist eine Metasprache, dass Sie lernen, über grammatikalische Phänomene adäquat zu sprechen. Und da kriegen Schüler einfach einen Begriffsapparat an die Hand. Das geht los mit Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Das können viele nicht. Das geht los mit dem Unterschied zwischen Dativobjekt und Akkusativobjekt. Und da kriegen Sie einfach einen Begriffsapparat an die Hand, der das Sprachenlernen generell ermöglicht und auch das Reden über die eigene Sprache. Das geht gar nicht so sehr darum, irgendwie Latein immer zu verstehen als Formpauken und als so formalistisch-systemischer Ansatz, sondern mehr. Das ist das Bild, was Sie wahrscheinlich von Lateinunterricht oder viele Leute auch haben. Es geht aber mehr um was Umfassendes und vor allen Dingen um was, was Sprache generell als Konstrukt abbildet. Und das kann Latein unglaublich gut leisten. Und vor allen Dingen, Herr Lobe hat es auch gesagt, für Schüler, deren L1 nicht Deutsch ist, ist Latein einfach die Brücke, mit dieser Metasprache der Grammatik auch vertraut zu werden. Weil es auch Phänomene in der deutschen Sprache gibt, die wir übers Lateinische erschließen, die ihre L1-Sprache gar nicht hat oder anders hat. Und das ist einfach ein Level der Sprachreflexion, Sprachbewusstheit und letztendlich auch Sprachbildung, was das Lateinische transportiert.
Herr Lobe, Sie haben bestimmt was zu ergänzen.
Ja, sehr gerne. Und zwar, Sie hatten ja gesagt, wann sozusagen können die Schüler mit dieser Komplexität des Lateinischen, wann werden sie konfrontiert? Gleich von der ersten Stunde an. Und zwar, wenn Sie sich moderne Lateinbücher anschauen, dann haben Sie früher, Sie haben jetzt nicht Latein gelernt, aber wenn Sie Lateinbücher noch vor 30 Jahren ansehen, haben Sie eine traurige Bleiwüste. Ja,
das ist heute nicht mehr der Fall.
Ja, okay, immerhin,
so
das ist doch toll.
Ich es auch.
Ja, aber wenn Sie moderne, ich schreibe Bücher, ich bin Herausgeber einer Lektürereihe, ich weiß, wovon ich rede diesbezüglich, und der Humar weiß es auch, weil er sich natürlich damit arbeitet und selber schreibt, da werden Sie Bilder, Grafiken, da werden Sie ein übersichtliches, farbiges Layout finden. Sie werden Informationskästen zum Kulturwissen finden. Sie werden schülernahe Erklärungen, wohlgemerkt schülernahe Erklärungen der Grammatik des Wortschatzes finden. Hinweise auf Fremdwörter, auf Lehnwörter und so weiter. Sie werden in modernen Lehrwerken QR-Codes zur Vertiefung finden. Sie werden auch digitales Begleitmaterial finden, Trainingshefte und so weiter. Also es ist eine ganz andere Welt. Lohnt sich da wirklich mal reinzuschauen. Und der Lateinunterricht ist, wenn ich so sagen darf, eine eierlegende Wollmilchsau. Es ist eben nicht mehr ein stumpfer Sprach- und Übersetzungsunterricht wie früher. Also keinerlei, ein Grammatizismus. Im Mittelpunkt stehen Texte und deren Inhalte. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen nicht mehr so ran wie vielleicht unsere Lateinlehrer, die sagten, Michael, übersetz mal. Wir erschließen Texte vor. Wir ermöglichen allen Schülern einen Einstieg. Das heißt, wir fördern eben hier nicht Eliten, sondern wir erschließen Texte vor, indem wir nach dem Wortschatz fragen, nach schwerer Grammatik, dass wir nach der Syntax fragen, dass wir die Syntax und den Satzbau an der Tafel oder digital erläutern, dass wir kulturwissenschaftliche Hintergründe vorab klären, wer war der Name, wer war die Stadt, von der gerade gehandelt wird. So werden alle Schüler befähigt, erfolgreich teilzunehmen. Wir betreiben auch nicht rein Übersetzungsunterricht. Wir betreiben zweisprachige Lektüre, bisweilen bilinguale. Übrigens lesen wir auch lateinische Texte nicht nur der Antike, wir lesen auch lateinische Texte des Mittelalters bis in die Neuzeit hinein. Wir diskutieren über Inhalte. Wir interpretieren. Und interpretieren heißt, dass die Schüler ihre eigenen Gedanken, ihre Ideen entwickeln können. Also nicht nur nachvollziehen fremder Gedanken, nein, selbst Stellung dazu zu beziehen. Und das macht's spannend, weil das eine Anderswelt ist, die gerade Fünft- oder auch Sechstklässler absolut fasziniert. Pompeji, Sklaven, Kaisertum und so weiter und so fort.
Bisschen zu Asterix. Frau Stern, sind das Argumente, also die Sie überzeugen?
Ich freue mich ja, dass sich der Lateinunterricht so geändert hat. Trotzdem, also und wie gesagt, ich finde es auch richtig, dass man mit Texten arbeitet. Das sollte viel mehr passieren. Man sollte auch viel mehr schreiben in der Schule, reflektieren und auch die Sprachen auseinandernehmen. Aber ich frage mich wirklich, ob man das, also was ich schon mal gesagt habe, ob man nicht all diese Kompetenzen auch in Fächern vermitteln kann, die dann doch noch einen stärkeren Bezug einfach zu unserer Lebensrealität haben und uns einfach dort weiterhelfen. Also ich bin sehr dafür, dass man neben Englisch noch eine Fremdsprache, dass man das beibehält, das muss kommen und das sollte auch eine stärker grammatische Sprache sein als Englisch. Aber wenn man das Gleiche mit Französisch machen würde, dann hätte man gleich noch eine Sprache gelernt, die man sprechen kann, die man nutzen kann und würde auch, der Vergleich von Sprachen ist natürlich wichtig zu sehen, dass man die gleiche Inhalte mit unterschiedlichen grammatischen Konstellationen ausdrückt. Das ist hochinteressant, das sollte man in allen Fremdsprachen hervorheben. Aber ich frage mich wirklich, ob das die Investition, die Sie jetzt betrieben haben, um Latein besser zu machen, das ist natürlich lobenswert, aber gleichzeitig muss man sich wirklich fragen, ob es sozusagen ein Investment ist, das noch in die heutige Realität passt. Und wenn man einfach sieht, wie viele andere Länder sehr, sehr gut sind in Bildung, in Wissenschaft und so weiter, die Latein längst abgeschrieben haben, dann bleibt für mich die Rechtfertigung schwer. Und Sie haben selber natürlich gesagt, wie toll die Sachen sind, die Sie machen. Und es hört sich auch interessant an. Aber gibt es dann irgendeinen Nachweis, dass man eben außer Latein irgendetwas besser kann, wenn man auch diesen neuen, modernen Lateinunterricht hat, verglichen, wie wenn man eben Französisch oder mehr Naturwissenschaften gelernt hat? Also wo gibt es wirklich einen empirischen Nachweis, dass das, was Sie jetzt anstreben, sich auch wirklich so auszeichnet, dass man sagt, ja, das geht nur mit Latein.
Ich gebe es mal weiter, Herr Omar.
Also zwei Sachen. Frau Stern, Sie sprechen immer von der Lebensrealität oder dem Lebensweltbezug oder so. Das ist natürlich ein Etikett, was man erstmal an jedes Schulfach stellen kann. Und Latein hat einen unglaublich großen Realitätsbezug. Herr Lobe sprach schon an, Rhetorik, Manipulation. Wir sind gerade mittendrin in rhetorischer Manipulation von Politikern. Wir sind in der medizinischen Fachsprache. Latein ist immer noch enorm präsent in den Naturwissenschaften. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich mal anschaut, die Standardsprache bzw. auch die Bildungssprache in manchen akademischen Ausbildungsgängen ist geprägt von Komposita, von Nominalisierungen, von Passivkonstruktionen. Und das sind alles Konstrukte, die man besser dechiffrieren kann, wenn man Latein gelernt hat. Und ich weiß nicht, ob das der Weg ist, dass man sagt, ja, das kann doch aber das Französische auffangen. Vielleicht könnte das Französische das auffangen, dann bleibt aber nicht genug Zeit für das Französische an sich, für Victor Hugo oder was auch immer. Das heißt also, warum sagen, ein Fachinhalt kann von einem anderen Fach aufgefangen werden, wenn nicht bereits doch ein Fach existiert, was das viel besser kann, und zwar aus seiner Tradition heraus und aus seiner eigenen Didaktik. Und klar, wenn Sie empirische Belege fordern, ist das für die Fachdidaktik der alten Sprachen bisweilen ein bisschen schwierig, weil wir, ich sag's mal überspitzt, die empirische Wende der Fachdidaktik zwar jetzt auch schon mitgekriegt haben und auch adressieren, aber das alles ein bisschen langsamer geht. Aber es gab zum Beispiel das große Projekt von Professor Dr. Stefan Kipp von der Humboldt-Uni, der Pons Latinus, wo an einem Berliner Gymnasium mit einem sehr hohen Anteil von Schülern und Schülerinnen, die nicht L1 Deutsch haben, da Latein durchgeführt wurde, auch mit Blick auf Aspekte der Sprachbildung.
Und also ganz kurz, L1 ist nicht Muttersprache
nicht
Deutsch,
Muttersprache, ne? Das ist genau. Klar. Und die nachher auch evaluiert haben und durch qualitative Studien nachgewiesen wurde, dass ein signifikant hoher Anteil dieser Schüler und Schülerinnen von sich sagen, dass sich ihre Deutschkenntnisse verbessert haben, dass sie Latein weiterempfehlen würden, dass es Spaß gemacht hat. Und das ist doch, also wenn man den Endkunden, also die Schüler und Schülerinnen fragt, dann hat sich nach deren Aussage zumindest das Investment, um ihren Begriff aufzugreifen, durchaus gelohnt.
Ja, also ich würde das noch nicht als Evidence-Based Education
absolut sehen. Nicht, so absolut nicht, das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich auch nicht gesagt. Nee.
Aber vielleicht, Frau Stern, wir brauchen es ja auch nicht schwarz-weiß zu sehen insofern. Also es ist ja kein Entweder-Oder, sondern idealerweise ein Sowohl-als-Auch. Natürlich, jeder Lateiner, jeder Grieche würde sagen, man sollte auch oder kann unbedingt eine weitere Fremdsprache lernen. Selbstverständlich. Aber damit haben wir das Beste aus beiden Welten. Wir haben eine Reflexions- und eine Kommunikationssprache. Ja? Die Reflexionssprache, Latein, Griechisch, deren Vorteile, meine ich, liegen auf der Hand. Ich habe vieles aufgezählt, könnte fortfahren. Und dass die Schüler kommunizieren müssen und sich in Europa zurechtfinden müssen und auf der Welt sprachlich, ist auch eine Selbstverständlichkeit, die völlig unbestritten ist. Niemand sagt ja sozusagen, Latein, Griechisch sind die Fächer, die jeder haben muss, die das Beste sind, besser als andere Fächer, behauptet niemand. Also dieser Elitismus, dieser falsche Elitismus, den vertritt keiner mehr.
Absolut.
Mhm. Stichwort Lebens... Aber dann wäre für mich wirklich die Frage, wie gesagt, ich sehe Gründe, normative Gründe, warum man das erhalten soll. Ich sehe es auch als ein kulturelles Gut. Aber dann wäre natürlich die Frage, wie wir es in die Schule bringen. Und wir wissen natürlich, die Schulzeit ist begrenzt. Ja, wir hatten sogar schon mal die Idee, dass man noch 12 Jahre wie überall in der Welt braucht, um sich auf die Universität vorzubereiten. Das ist weitgehend wieder abgeschafft. Aber wir wissen natürlich auch, dass Naturwissenschaften, insbesondere ja, Mathematik und Naturwissenschaften wichtig sind. Und ich stimme Ihnen natürlich zu, dass nicht alle Schüler die Kurvendiskussion verstehen, auch weil die Didaktik da noch optimiert ist. Und man kann auch vieles über den Mathematikunterricht kritisieren und soll es ändern, so dass man auch wirklich sieht, dass Mathematik ein Werkzeug ist, mit dem wir besser die Welt verstehen. Das passiert noch viel zu wenig. Aber natürlich spielt es schon, eine mathematische Modellierung spielt schon eine große Rolle. Wir haben es wieder in der Pandemie gesehen, wie viele Leute dort Misskonzepte hatten. Das würde ich schon eher als eine wichtige Voraussetzung sehen, mindestens für Menschen, die mal vorbereitet werden auf ein akademisches Studium. Und das sollte wirklich jeder machen. Also ich wäre sehr dafür, dass man Mindeststandards in Mathematik hochhält und sagt, wer die nicht beherrscht, der kann nicht ein Abitur machen,
das
der kann nicht
auch
an eine Universität gehen.
Das sehe ich auch so.
Selbstverständlich. Ja. Darf ich nur, es ist so, was ich vorhin gesagt habe, alle Schüler, übrigens auch der sogenannten rein humanistischen Gymnasien, die haben dieselben Stundenzahlen in Mathematik und Physik wie auch Schüler an einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. In Bayern jedenfalls, ja, kann ich das sagen. Das heißt, da werden keinerlei Abstriche in dieser Bildung gemacht. Die müssen dasselbe zentral gestellte Abitur schreiben wie alle anderen Schüler auch, anderer Schularten. Also da sehe ich keinerlei Gefahr.
Jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz einen Gedanken reingehen, und zwar noch mal diese Frage nach dem Nutzen eines Fachs. Also das schwebte ja gerade die ganze Zeit auch so im Hintergrund. Also bei Ihnen, Herrn Humar, und Herr Lobe, würde mich das natürlich sehr interessieren. Also Herr Lobe, Sie unterrichten ja an einem humanistischen Gymnasium, und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da ja tatsächlich weniger um so einen direkten Nutzen, und vielleicht wird auch sowas wie Lebensweltbezug bei Ihnen anders definiert als an anderen Orten. Also wo andere vielleicht sagen würden, ja, wenn ich Spanisch lerne, dann kann ich vielleicht mal einen Aufenthalt dort machen, kann da vielleicht später mal irgendwie in Spanien arbeiten und dort meine Brötchen verdienen sozusagen. Vielleicht definieren Sie das ja ganz anders und sagen, da geht es gar nicht um so einen Nutzen, sondern um etwas anderes, Fragezeichen?
Ja, aber sagen wir so, ein Nutzen, das ist nicht, was wir primär jetzt sozusagen in den Mittelpunkt stellen.
Genau.
Aber wir sind auch kein Paradiesgymnasium außerhalb der Lebenswelt. Denn wenn ich viele meiner Schüler, ich habe inzwischen ein Alter mit 56, wo ich auf viele Generationen von Schülern zurückblicke, die an Schulfesten kommen, dann frage ich die, was die geworden sind. Natürlich, da sind viele Ärzte dabei, Anwälte dabei, aber da sind auch Handwerker dabei, die eigene Betriebe führen. Da sind auch Beschäftigte in der Autoindustrie dabei. Und ich bin ganz stolz drauf, auch einige Lateinlehrer. Aber das Feld ist absolut bunt. Damit kann man was machen. Und es ist so, das habe ich erst mal wieder gelesen, Personale, wenn die die Entscheidung haben, Schüler, die Latein und Griechisch gehabt haben, die werden in der Regel eher eingeladen, ob das nun richtig ist. Aber offensichtlich scheinen dir ein positives Vorurteil zu haben, das vielleicht, das weiß ich nicht, auf Erfahrung beruht. Eben, dass man geschult ist, durch Latein und Griechisch besonders flexibel, kreativ zu sein.
Und frustrationstolerant. Das darf man auch nicht vergessen. Latein fördert auch die Frustrationstoleranz, weil man sich einfach an gewissen Sätzen oder grammatikalischen Konstruktionen wirklich mal abarbeiten muss und mit einer guten Anleitung durch die Lehrkraft auch lernt, bestimmte Sachen einfach nochmal zu durchdenken und nochmal anzufangen. Mhm. Ich würde gerne noch am Ende vielleicht...
Das gehört aber auch in die Schule. Also das kann man auch in anderen Fächern einfach machen.
Ja, das muss klar. Das sollte Bestandteil von jedem Fach sein. Klar, aber mit Latein kann man das, glaube ich, intensiver trainieren. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt des Nutzen eines Faches eingehen und vor allen Dingen in dem Zusammenhang vielleicht auch auf den Bildungsbegriff. Wir benutzen immer Bildung und eigentlich kann man auch Bildung ganz unterschiedlich fassen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass in Diskussionen, auch in den Medien, immer Bildung an der Schule und die Schule als Institution selbst so verstanden wird als Coaching-Zone fürs Leben. So, wir müssen was lernen, was wir direkt im Leben anwenden können. Es gab auch mal Zeitungsbeiträge von ehemaligen Schüler und Schülerinnen, die sich dann beschwert haben, dass sie jetzt Gedichte von Fontana analysieren können, aber keine Steuererklärung machen können und so. Und da muss man jetzt überlegen, wie man Bildung überhaupt verstehen will. Ob als Coachingzone oder nicht als Möglichkeit, einen reflektierten Umgang mit sich, mit anderen, mit fremden Kulturen zu erlangen und grundlegende Fertigkeiten, die man überall anwenden kann. Und dann stellt sich nämlich diese direkte Nutzenfrage gar nicht mehr, weil man noch gar nicht absehen kann, was irgendwann mit einem mal passiert und wann man tatsächlich auf diese vielleicht auch nur latent erworbenen Fähigkeiten zurückgreift. Ich habe, das ist jetzt eine Anekdote, das hat auch keine Evidenz, Frau Stern, das ist nur ein Einzelfall, aber mir hat vor Monaten ein ehemaliger Schüler von mir eine Mail geschrieben, das ist schon ganz lange her, der nicht besonders gut war in meinem Griechisch-Grundkurs und mir geschrieben hat, ja, jetzt nach seinem Studium in der Medienbranche hat er festgestellt, er hat doch was in Griechisch gelernt, es hat Spaß gemacht und wollte einfach mal Danke sagen. Solche Fälle gibt es auch. Mhm. Und allein das anzubieten ist ja schon was.
Frau Stern, noch mit einer Frage mit dabei. Betonen, ganz kurz noch.
Dass ich nicht mit dem Nutzen, muss ich schon noch was dazu sagen.
Ja, das wollte ich nämlich genau
dass
wissen.
Dass ich selbstverständlich nicht der Meinung bin, dass die Schule einfach nur vorbereiten soll auf das Berufsfeld. Genau im Gegenteil. Ich betone immer, ich mache ja selbst auch Lehrerbildung von Naturwissenschaftslehrern. Ich versuche ihnen beizubringen, bitte schaut vor allen Dingen, was ihr den Schülern mitgeben wollt und den Schülerinnen, die nicht das Fach studieren, die nicht das Wissen später brauchen. Und ja, Mathematik braucht man eben auch, um die Welt besser zu verstehen. Nicht um mehr Geld zu verdienen oder was auch immer, sondern es ist einfach auch ein Werkzeug, um sich die Welt zu erschließen. Von daher sollte man jetzt nicht einfach Fächer per se abqualifizieren. Ja, das ist ja nur, damit man eben später ein bisschen besser im Beruf gleich dasteht. Sondern ich sehe den Bildungsbegriff auch sehr viel weiter als nur die Möglichkeit zur Anwendung. Und wer intelligent ist, der muss nicht in der Schule lernen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Das kann man sich selber beibringen. Aber trotzdem würde ich denken, dass Latein ja nicht das einzige Fach ist, dem würden Sie wahrscheinlich auch zustimmen, dass eben diesen erweiterten Bildungsbegriff bedient. Das kann man in allen Fächern machen.
Wenn ich kurz darf, deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, sowohl als auch, ganz genau. Also Sie kennen, Frau Stern, natürlich die antike Bildungsidee, der Enkyklios Paideia. Das ist die enzyklopädische Allround-Bildung, die sich als Trivium und Quadrivium begliedern lässt. Sie wissen, das Trivium, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, das, was man als Wortwissenschaften bezeichnet, und das Quadrivium. Da gehört eben genau die mathematische Bildung zu, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie, die Zahlwissenschaften. Das alles ist im Gymnasium ja abgebildet. Und nochmal, Nutzen stellt sich über die Zeit ein. Sonst würden wir ja von Ausbildung sprechen. Aber wir sind ja eine Bildungsanstalt. Und was daraus wird, wir können nur Keime legen. Wir können Keime legen. Und was daraus wird, das überrascht uns selbst. meist positiv.
Vielleicht wäre es ganz gut, da nochmal das so ein bisschen zu kontrastieren mit aktuellen Bildungsdebatten, die es sonst so gibt. Ich habe da mal geguckt, es gibt zum Beispiel eben als den Vorschlag, eben als Antwort auf so das Social-Media-Zeitalter eben das Fach Glück oder mentale Gesundheit einzuführen und als Antwort auf die Klimakrise so Fächer wie Nachhaltigkeit oder vielleicht auch angesichts der aktuellen Weltpolitik könnte man auch sagen, vielleicht sollte man eher Hindi und Chinesisch anbieten und das könnte ja dann möglicherweise doch in Konkurrenz zu Latein stehen. Herr Homa, warum weiterhin genau auch in dieser Zeit und auch für die Zukunft, warum weiterhin Latein?
Sie haben gerade das Thema Glück angesprochen. Was ist Glück überhaupt und so? Das sind alles Fragen, die sich antike Ethiken stellen. Die ganze antike Ethik ist eine eudaimonistische Ethik, also eine Glücksethik. Das heißt, die Ethik stellt sich die Frage, was macht das gelungene, glückliche Leben und erfolgreiche Leben aus? Und das sind alles Fragen, die natürlich von Aristoteles bis Seneca diskutiert werden und die man mit Schülern und Schülern anhand von Texten erarbeiten und diskutieren kann und dadurch auch ein Stück weit. Ich habe das immer im Latein- und Griechischunterricht so als Ruhepunkt erlebt, dass man mal zur Ruhe kommt und in Ruhe über die Sachen redet. Denn im Gegensatz zum Lektüreunterricht oder Literaturunterricht in Englisch und Deutsch hat man in Latein und Griechisch ein bisschen mehr Zeit, weil man eben dieses mikroskopische Lesen betreibt, ein bisschen länger am Text bleibt und auch nicht das ganze Werk, also Ganzschriftenlektüre machen wir sowieso nicht mehr. Das schaffen wir gar nicht, ein ganzes antikes Werk zu lesen. Und dann aber verweilen kann und schauen kann, welche Fragen ergeben sich hier, welche existenziellen Fragen betreffen die Schüler und Schülerinnen, die ja nochmal eine Distanz zum antiken Text haben, aufgrund der zeitlichen Distanz, aber auch aufgrund ihres Alters. Antike Texte sind nicht für 12, 13, 14, 15-Jährige geschrieben, das muss man auch wissen. Und daran können die sich sozusagen abarbeiten und selber für sich Schlüsse für ihren eigenen Lebensentwurf ziehen. Also bei Glück sehe ich da ganz großes Potenzial. Da ist natürlich dann die Aufgabe der Fachdidaktik, da entsprechende Modelle oder Konzepte vorzulegen, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
Darf ich dazu noch ergänzen? Natürlich, Latein ist ein Universalfach. All das, was Sie jetzt genannt haben, Herr Lang, sozusagen, wäre die Fragmentierung des Fächerkanons, dass man immer weitere Glück und so weiter und Klima. Latein hat all das, Herr Homa hat es am Beispiel Glück genannt. Das sind genau die zentralen Fragen, die im Lateinunterricht gestellt werden. Wenn wir zum Beispiel nur als Beispiel die Stoa oder Epikur als kontrastive Lebensentwürfe den Schülern, jeden Schülern klar machen, übrigens auch schon in der Mittelstufe, oder der Skeptizismus Ciceros, der der Vorläufer moderner Wissenschaftsverständnisses ist. Also es gibt keine Wahrheit, es gibt bestenfalls Annäherungen an Wahrheit. Das ist ja auch die große Naivität natürlich, auch der Politiker in der Corona-Pandemie zu sagen, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Es gibt nicht die Wissenschaft, es gibt verschiedene Meinungen, die miteinander um die bestmögliche Annäherung an das Konstrukt Wahrheit streiten.
Klingt aber auch wie ein verlängerter Philosophieunterricht.
Da könnte man aber auch Popper lesen.
Ja genau, das meine ich nämlich gerade auch.
Ja, wenn man statt Latein Popper lesen würde, glaube ich, könnte man eher für ein Wissenschaftsverständnis mehr rausholen. Ich möchte auch betonen, ich bin sehr dagegen, komische Fächer wie Glück oder mentale Gesundheit einzuführen. Es gibt viele Dinge, die man lernen kann, aber nicht direkt lehren kann, die sozusagen als Desiderat aus sehr unterschiedlichen Fächern entstehen können. Da können alle Fächer zu beitragen, auch Latein. Aber eben, es können wirklich alle Fächer dazu beitragen. Ich kann auch, ja, gerade wenn ich Mathematik mache, kann ich den Unterschied herausarbeiten zu empirischen Wissenschaften und komme da zu neuen Erkenntnissen. So etwas hätte ich mir auch für mich schon viel früher gewünscht und wir versuchen das jetzt verstärkt reinzubringen. Also ich möchte einfach wirklich betonen, dass die Dinge, die man heute lernen muss, um wirklich ja unsere Welt zu verstehen, nicht um beruflich erfolgreich einfach nur zu sein, sondern um die Welt zu verstehen, da ja reicht Latein nicht aus. Da gibt es auch sicherlich viele Dinge, die einfach aus der Antike entstanden sind, aber die weiter fortgeführt würden. Also ich würde einfach, wenn es um Wissenschaftsverständnis geht, Popper lesen oder noch neuere Dinge.
Ich würde antike Texte zur Naturwissenschaft lesen, zum Beispiel Aristoteles oder Plinius, Historia Naturalis, da kann man auch ganz tolle, oder Karl von Linné kann man auch auf Latein lesen, da kann man auch ganz tolle Entwürfe skizzieren zum Verständnis von Wissenschaft und dem naturwissenschaftlichen Forschen.
Mhm.
Vielleicht kommen wir nochmal auf meinen letzten Punkt, den ich da angesprochen hatte, nämlich das Thema Weltpolitik und sozusagen Verschiebung von globalen Machtstrukturen. USA war eine ist eine Supermacht, aber es ist eben nicht mehr die alleinige. Es gibt eben neue Player und Chinesisch spielt aktuell im deutschen Schulsystem kaum eine Rolle. Aber man könnte sich ja überlegen, möglicherweise wäre das sozusagen und jetzt eben auch als Konkurrenz zu Latein. Vielleicht ist das eben auch etwas, was in Zukunft mehr Bedeutung kriegt. Und ne, dahinter steht ja auch vielleicht die Frage, müssen wir in unserer Schulbildung möglicherweise auch stärker von Europa auch absehen und weiter in die Welt hinausblicken? Also gibt Latein da auch Antworten drauf?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir schauen natürlich auf Latein und auf den Lateinunterricht immer aus unserer europäischen Perspektive. Ja? Die klassische Bildung, die klassische Antike spielt in China keine Rolle. Die spielt nicht mal im slawischen Raum teilweise noch eine große Rolle. Das ist ganz unterschiedlich. Und da haben Sie völlig recht. Man muss ein bisschen aus dieser europäischen Blase und aus dieser europäischen Kulturblase hinaus und den Blick weiten. Ich stelle mir jetzt nur die Frage, wenn Sie sagen, naja, sollen wir nicht Chinesisch lernen, dann ist das doch genau das Verständnis von Unterrichtsfach zum Nutzen, also für den eigenen Nutzen, wie wir es vorhin diskutiert haben. Ich sage, ja, lernt lieber Chinesisch, denn das wird mal eine Wirtschaftsmacht und wenn ihr wirtschaftlich was werden wollt, dann müsst ihr Chinesisch können. Das ist ja genau dieser Punkt. Und das Chinesische, ohne mich da jetzt auszukennen, ja, das ist jetzt eine Mutmaßung, ich habe keine Ahnung von Sinologie, das Chinesische dürfte aber von der europäischen Kultur, vom europäischen Sprachsystem, von den romanischen Sprachen so weit entfernt sein, dass ich keinen weiteren Benefit habe, als zu sagen, ich kann Chinesisch. Und da hat Latein doch mehr zu bieten, dass ich sagen kann, ich kann Latein, ich habe die Fundamente der europäischen Kultur integriert, ich habe interkulturelle Kompetenz trainiert, ich habe mich mit Metasprache beschäftigt, ich habe die grundlegenden literarischen Gattungen kennengelernt. Es gab jetzt einen Riesenaufschrei unter den Deutschlehrkräften, weil PISA wieder mal gezeigt hat, eklatante Schwächen im Lesen, kaum ein Schüler liest zu Hause wirklich Literatur. Warum nicht die Kraft von Latein nutzen, um den Schülern auch Spaß am Lesen, an der Literatur, sowas wie literarisches Lernen und Literaturkompetenz anzubieten?
Also da würde ich jetzt aber wirklich sagen, die Probleme beim Lesenlernen sind ja eher bei Schülerinnen und Schülern, die auf Schulen gehen, wo nie Latein unterrichtet wurde. Also dass man jetzt Latein an die Hauptschule bringen sollte, damit die Schüler besser lesen können, das würden sie
ja, die Hauptschule gibt es in Berlin gar nicht mehr. Also wir haben ja nur noch andere Schulen. Aber da kann man natürlich das auch. Wir haben jetzt gerade ein Projekt laufen, einen Schulversuch mit dem Diesterweg-Gymnasium im Wedding, wo in den Klassen über 90% Schüler nicht L1 Deutsch haben. Und da ist zum ersten Mal die Sprachenfolge Französisch, Latein, Englisch. Und da, das ist ein Schulversuch, der ständig evaluiert wird. Und da scheinen sich sehr gute Effekte des Latein auf die auf die muttersprachlich deutschen Kompetenzen und auch auf Deutschsprache generell auszuwirken. Also warum nicht, das Latein ist nichts, das ist genau das, was Herr Lobe gesagt hat, das ist nichts Elitäres für irgendwelche Gymnasien, wo die Hochbegabten sitzen, sondern es ist was für alle.
Es hat sich verändert, würden Sie, ja, oder?
Absolut.
Es hat sich einerseits verändert und es ist natürlich einfach ein Traditionsfach und es gibt viele Lateinlehrer, die natürlich ihre Stelle behalten wollen und ich bin nicht dafür, dass man jetzt dass man Chinesisch einführt, aber natürlich die chinesische Kultur, die hat ja mehr zu bieten, als was wir im Moment erleben. Also man könnte genauso gut mal sagen, man sollte mal wirklich von der Pike auf eine neue Kultur kennenlernen mit der Geschichte und dann wird der Weg dazu Chinesisch, also davon abgesehen, dass wir nicht die Chinesischlehrer im Moment hätten, die das machen können.
Und nicht die Fachdidaktik,
aber das Argument wäre das Gleiche. Ja. Da müsste man erst wieder eine Fachdidaktik aufbauen und genügend Lehrpersonen haben. Aber man könnte mit dem gleichen Argument eben Chinesisch einführen. Nicht einfach als Nutzen, weil man da mal einen Job kriegt, sondern weil man auf diese Weise noch besser interkulturelle Kompetenz erlernt, weil man eben eine ganz andere Kultur kennenlernt. Also aber wüsste genau ich jetzt nicht, was an dem Argument schlechter wäre.
Ja, nein. Aber der Latein- und Griechischunterricht macht ja genau das. Da haben Sie ja Alteritätserfahrungen, machen die Schüler von Anfang an.
Andersheitserfahrung.
Andersheitserfahrung, selbstverständlich. Die Schüler lernen eine Anderswelt kennen und müssen sich damit reiben, auseinandersetzen. Und das ist ja sehr produktiv für eine Unterrichtssituation. Die Schüler fragen die Jüngsten, so wie die Älteren, warum ist das so? Bei uns ist es doch so. Und dann kann man historische Gewordenheit erklären, streitet sich, sehr produktiv. Und prinzipiell ist es so, Latein ist spätestens seit den 70er Jahren unter Feuer. Also wir haben eine, muss man sagen, dauerapologetische Situation. Also eine Situation, wo das Fach sich verteidigen muss. Mhm. Aber das ist auch sehr fruchtbar gewesen für die Entwicklung des Selbstverständnisses. Frau Stern, dass Lateinlehrer, wie alle Lehrer, ihre Stelle behalten wollen, halte ich für normal. Daraus abzuleiten, sozusagen, dass sie nur auf ihren dicken Hintern säßen und da alte Sachen verwalten, wäre eine Satire. Nein, es sind, so erlebe ich, viele Kollegen, und ich komme im Lande rum, die sind hoch engagiert, die sind begeistert von ihrem Fach. Und das ist tatsächlich so, das wissen Sie ja selbst. Wenn ich begeistert von einer Sache bin, dann kann ich auch andere mitnehmen. Und natürlich werde ich nie alle Schüler
erreichen. Nicht immer. Das ist ein Vorurteil, das Begeisterung. Also natürlich sollte man für sein Fach begeistert sein, aber nicht, dass man deshalb gleich alle mitnehmen kann.
Nein, natürlich, man wird nie alle erreichen, aber sehr viele, den Eindruck habe ich doch.
Wir werden sehen, was die Zukunft dieser vergangenen Sprache, wie es hier im Titel heißt, eben so bringt. Das war das SWR2-Forum, Latein am Ende, über die Zukunft einer vergangenen Sprache. Mit dabei waren Dr. Marcel Humar, Altphilologe und Fachdidaktiker an der FU und HU Berlin, Professor Dr. Michael Lobe, Lateinlehrer und Philologe, Melanchthon-Gymnasium Nürnberg und Uni Bamberg, Professor Dr. Elsbeth Stern, Psychologin, ETH Zürich. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.